Und so müssen wir wissen, dass wir immer in jedem einzelnen Moment, in dem wir leben, sind wir immer der Agent. Und das ist derjenige, der aktiv in dem Moment auch irgendwas tun kann. Aber das ist nicht der Einzige, der, sagen wir mal, den Überblick behält oder so etwas, sondern es gibt eben diese übergeordnete Instanz, das ist diese Direktorin, die vielleicht auch ein bisschen das Langfristige und sowas mit im Auge behält. Diese ganzen Vorhaben, auch vom 1. Januar, ja, die haben ja normalerweise eine Überlebensdauer von wenigen Stunden, dann sind die Dinger schon durch.
Ordnung und Selbstmanagement.
Management-Themen bei Themenradio.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Themenradio. Selbstmanagement und Organisation, vielleicht auch Selbstüberlistung, um selber besser mit dem Alltag zurechtzukommen, das ist ja ein Thema, mit dem viele von uns zu tun haben. Und ich habe hier im Teams-Meeting Professor Dr. Christian Rieck. Er ist Wirtschaftsprofessor, Spieltheorie-Experte, YouTuber, Buchautor und er hat das Buch geschrieben, Anleitung zur Selbstüberlistung. Mit ihm spreche ich über das Thema. Hallo Christian.
Ja, hallo. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Gerne. Das Buch ist ja sehr erfolgreich gewesen, bisher schon im Verkauf und ich habe auch viele positive Kommentare dazu gehört. Aber wenn du das Buch mal in einem Tweet oder wenn das jetzt X heißt, in einem X erklären müsstest, wie würdest du das zusammenfassen?
Na, ich finde, der Titel trifft es schon ganz gut, oder? Mit der Anleitung zur Selbstüberlistung. Die Idee ist, dass wir ja manchmal Sachen wollen, die wir eigentlich nicht wollen, also gleichzeitig wollen und nicht wollen. Und da merkt man schon, das funktioniert nicht, indem man einfach sozusagen versucht, völlig rational vorzugehen, sondern da muss man eben so eine List sich selber gegenüber anwenden. Also die Grundidee ist immer so, wir sind gar nicht diese eine Person, für die wir uns immer halten, sondern wir zerfallen in ganz viele kleine Personen. Und diese ganz vielen kleinen Personen, die wollen halt mitunter sehr unterschiedliche Dinge. Und um das so ein bisschen zu orchestrieren, dafür zu sorgen, dass am Ende was Gescheites dabei rauskommt, das ist eben diese Selbstüberlistung.
Du bist ja Spieltheorie-Experte. Was hat das mit der Spieltheorie zu tun? Kommt das aus diesem Umfeld?
Ja, in der Tat, das kommt aus dem Umfeld, ist aber etwas sehr Innovatives. Nämlich normalerweise ist ja die Spieltheorie eine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie verschiedene Personen miteinander interagieren. Also Spieler, ja, und wer ist immer, die spielen irgendwie ein Spiel und der eine will besser sein als der andere oder den anderen über den Tisch ziehen und lauter solche Sachen. Daher kommt ja die Spieltheorie. Und was ich hier gemacht habe, ist, ich habe einfach gesagt, ja, hey, lass uns doch mal das Spiel in uns selber spielen. Also da sage ich, wir selber sind Spieler und Gegenspieler in einer Person. Und dieses Spiel gegen uns selbst oder mit uns selbst, wie man es positiv formuliert, das ist eben das, was ich hier versuche zu beschreiben. Und ich verwende Ergebnisse, die wir in der Spieltheorie gefunden haben. Also ist ja eine mathematische Theorie, auch inzwischen schon eine recht ausgereifte Theorie. Nehmen also diese Ergebnisse, die wir eigentlich zwischen Spielern haben, also zwischen unterschiedlichen Personen, und wende die an auf dieses Spiel innerhalb einer Person, gegen sich selbst.
Du hast ja das Modell der Direktorin und der vielen Agenten sozusagen entwickelt, also der vielen kleinen Persönlichkeiten, die in einem sind, wenn ich es richtig verstanden habe, und der Direktorin, die eher so den großen Blick hat, nämlich das Ganze im Blick und eigentlich sehr rational ist. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, es gibt in der Spieltheorie einen Ansatz, der im Augenblick unglaublich weit verbreitet ist, auch mit dem man unglaublich viele Dinge erklären kann, nämlich Principal-Agent-Theorie. Und Principal, wenn man das ins Deutsche übersetzt, dann ist das ein Direktor oder auch eine Direktorin. Das kann man im Englischen ja nicht erkennen, also habe ich sie zu einer Direktorin gemacht, ja, dem Principal. Und die Agents, die Agenten, das sind eben diejenigen, die etwas ausführen müssen. Ja, also das ist ja immer die Idee bei dem Namen Agent. Im Deutschen stellen wir uns so einen Geheimagenten vor. Ja. Aber im Englischen hat das eher sowas von dem Aktiven, von demjenigen, der etwas macht. Und so müssen wir wissen, dass wir immer in jedem einzelnen Moment, in dem wir leben, sind wir immer der Agent. Und das ist derjenige, der aktiv in dem Moment auch irgendwas tun kann. Aber das ist nicht der Einzige, der, sagen wir mal, den Überblick behält oder so etwas, sondern es gibt eben diese übergeordnete Instanz, das ist diese Direktorin, die vielleicht auch ein bisschen das Langfristige und sowas mit im Auge behält. Und die Agenten sind ja sehr kurzfristig orientiert, also per Definition. Und deshalb kann es durchaus sein, dass die eben auch sehr kurzfristige Dinge wollen, die sie vielleicht dann langfristig als gar nicht so gut erweisen. Und jetzt muss man sich einfach fragen, wie kann denn diese Direktorin das so steuern, dass die Agenten schon auch mal was machen, was langfristig sinnvoll ist, aber ohne dabei, dass die Agenten überhaupt gar keinen Spaß mehr haben. Also wenn man sich viele von der psychologischen Literatur anguckt, die sagen ja immer so vom Prinzip her, naja, wir sind halt alle immer dumm und müssen uns ein bisschen kasteien, dass wir auf lange Sicht das Richtige machen und so. Das führt ja auch nicht weiter. Also diese Agenten, die wir im Moment sind, die müssen ja auch ihren Spaß haben. Und diese Balance zu finden zwischen dieser Direktorin und den Agenten, das ist eben genau diese Idee der Selbstüberlistung. Die ist in zwei Seiten, in zwei Richtungen gerichtet. Ja? Also nicht nur, dass die Direktorin die Agenten überlistet, sondern im Gegenteil, diese Agenten müssen auch häufiger mal diese Direktorin dazu überlisten, dass die auch mal, ja, sozusagen ihren Spaß hat, ja, auch im Kurzfristigen.
Das klingt interessant. Also man hat ja, oder man fällt ja jeden Tag hunderte von Entscheidungen, die meisten ja auf Autopilot. Die wenigsten denkt man ja richtig nach. Aber wie würdest du das sehen? Wie kann denn ein Agent jetzt die Direktorin oder umgekehrt zu etwas bringen?
Also wenn man es direkt macht, ist es normalerweise mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt. Also nehmen wir mal ein Problem, was ja sehr viele haben, dass sie zum Beispiel Dinge einfach nicht fertigstellen, also prokrastinieren und dann im letzten Augenblick wie die Wilden anfangen, irgendwas zu tun. Und wenn man jetzt einfach sich vornimmt, es anders zu machen, also sagt er, also ganz großes Ehrenwort, ja, diesmal fange ich einen Monat vorher an, nicht erst bei der Deadline, dann weiß man ganz genau, was passiert. Man fängt nicht einen Monat vorher an, sondern man fängt genauso spät an wie sonst auch. Also man kann sich da vornehmen, so viel man will. Diese ganzen Vorhaben, auch vom 1. Januar, ja, die haben ja normalerweise eine Überlebensdauer von wenigen Stunden, dann sind die Dinger schon durch. Also so funktioniert das einfach nicht. Dann gibt es so welche, die so, sagen wir mal, anfangen mit der Selbstüberlistung und sich einen Termin eintragen. Ja, weiß ich, dann will ich fertig sein Anfang Februar, obwohl ich weiß, eigentlich Mitte Februar muss das Ganze erst wirklich fertig sein. Das klappt deshalb nicht, weil diese Agenten in uns ja genauso klug sind wie die Direktorin, die sich solche Sachen ausdenkt und nicht drauf reinfallen. Ja, die sagen, ja, okay, ich nehme das mal zur Kenntnis, dass da irgendwie 1. Februar steht, aber ich weiß ja ganz genau, es ist in Wahrheit doch der 15. Dann müssen wir wieder keinen Schritt weiter. Das heißt also, was man hier machen muss, ist, dass man Dinge findet, von denen man weiß, zum Beispiel, sie sind wirklich bindend. Also ich habe da eine Sache drin beschrieben, nenne ich Deadline Sprint. Ja? Also was man dort macht, ist, man nimmt eine Deadline, die wirklich von außen her wirklich fixiert ist. Also man weiß zum Beispiel, wir haben irgendeinen Termin, so wie das, was wir jetzt gerade haben. Wenn ich direkt vorher, sagen wir mal eine halbe Stunde vorher, mit einer anderen Arbeit anfange, dann wirkt das erstmal total widersinnig. Warum sollte ich das tun? Ja, direkt vorher mit was anfangen. Aber die Wahrheit ist, dass ich so stark daran gebunden bin, an dieses Ende, dass ich dann einfach mit absolut Highspeed und wirklich konzentriert diese andere Arbeit zu Ende führe. Und das ist so eine Technik, die für meine Begriffe völlig unterschätzt wird. Ja, dass man echte Deadlines nimmt, die von außen an einen herangetragen worden sind und direkt davor noch irgendeine andere Sache fertig macht. Ja, ich habe das mal für mich selbst entwickelt und verfeinert, als ich ein Buch schreiben wollte, aber überhaupt keine Zeit hatte. Und dann habe ich die ganze Zeit diese anderen Sachen, die mich eingespannt haben, immer als solche Deadlines verwendet, um dafür zu sorgen, dass in der Zeit dann wirklich in Halbstundenabschnitten ich jeweils dieses Buch rausgehauen habe. Und am Ende war es fertig. Es ist dann auch fristgerecht erschienen.
Das heißt, du musst zum Beispiel um 17 Uhr zu einem Termin gehen und dann sagst du, ab 16 Uhr bis 17 Uhr setzt du dir selbst das Ziel, dass du in der Stunde dieses Thema bearbeitest.
Genau. Also wobei eine ganze Stunde schon relativ sportlich ist. Ja. Man muss auch ein bisschen aufpassen, also bei solchen Terminen, wo man geistig gefordert ist, würde ich jetzt nicht was ganz anderes vorher machen. Ja, da muss man sich auch so ein bisschen drauf einstellen und so. Aber wenn man dann beispielsweise, weiß ich, man sagt, um 17 Uhr hat man diesen Termin, ja, dass man dann sagt, von 16.15 Uhr bis 16.45 Uhr haut man dieses Kapitel raus sozusagen. Das ist ein unglaublich wirksames Mittel. Das ist deshalb so wirksam, weil wir mit unseren Agenten auf der Ebene sprechen, die sie verstehen, nämlich auf der Ebene der Minuten. Ja, sehr oft ist es so, dass wir mit diesem Ich, dieses Agenten, letztlich auf eine Weise kommunizieren, die dem überhaupt gar nicht gerecht wird. Ein Agent lebt, übertragen gesagt, nicht 2 Wochen. Das heißt, dem mit irgendeiner Deadline zu kommen, die in 2 Wochen liegt, ist für den Agenten Schall und Rauch. Der sagt, naja, who cares, ja? Bis dahin bin ich sowieso schon 5-mal tot. Übertragend. Ja? Und infolgedessen muss man diesen Agenten eben mit diesen ganz kurzen Einheiten kommen und damit kriegt man sie dann aber auch. Also das ist zum Beispiel so eine Methode, wie man da unglaublich viel erreichen kann.
Der Untertitel des Buches ist ja, machen Sie Ihr Leben zu einem Spiel, in dem Sie stets gewinnen. Das klingt ja toll. Wie geht man das an? Viele Leute kennen ja auch nicht Spieltheorie, was ja wahrscheinlich auch dahinter steht in deinen Überlegungen.
Ja, also das ist tatsächlich so, dass dort eigentlich fast ein bisschen ein Wortspiel dahinter steht. Also es gibt die Spieltheorie, das ist das, wovon wir eben gesprochen haben, diese mathematische Entscheidungstheorie. Es gibt die Spieletheorie, eigentlich mit dem E in der Mitte. Und das ist die Theorie ja, tatsächlicher Spiele, also sowohl Gesellschaftsspiele als auch pädagogische Spiele, als auch Computerspiele, solche Sachen. Und da ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass wir viele Situationen des echten Lebens tatsächlich auch mit den Mitteln zum Beispiel von Computerspielen umbauen können. Und damit machen wir das Leben plötzlich zu einem Spiel. Ja, also viele Situationen des normalen Lebens, wenn wir die auf einmal umformulieren für uns selber, nehmen wir sie wahr als ein Spiel und behandeln sie deshalb auch auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, das heißt, wir akzeptieren dann beispielsweise bestimmte Dinge viel eher zu tun, sorgen damit dafür, dass es uns Spaß macht, dass wir diese Idee, dass es auch in dem einen Moment ganz einfach Spaß macht. Und wir sorgen eben auch dafür, dass wir bestimmte Zwischensteps erreichen, die wir normalerweise nicht erreicht hätten. Ja, also nehmen wir mal so eine Geschichte. Mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute stundenlang am Aufzug Schlange stehen, ja, um im 5. Stock hochzufahren. Und dann gehen sie abends ins Fitnesscenter und gehen da auf so eine Tretmühle drauf. Ja, völlig widersinnig, denn man hat die ja eigentlich schon dort. Also wenn man im 5. Stock mehrfach täglich hochrennt, hat man im Grunde genommen genau das Gleiche gemacht, wofür andere Leute einen Fitnesscenter-Beitrag bezahlen und am Ende doch nicht hingehen. Wie kriegt man sich aber dazu, dass man das macht? Zum Beispiel dadurch, dass man wie im Computerspiel sich Geschichten erzählt. Dass man sagt, man hat einen bestimmten Rhythmus einhalten, wie man diese Stufen dort hochwetzt. Man muss immer mit dem rechten Fuß oben ankommen, egal mit welchem man unten gestartet ist, zwei Stufen auf einmal. Man kann sich da Geschichten erzählen, so viel man will. Und auf die Art und Weise denkt man auf einmal über das Wie nach und nicht mehr über das Ob. Und das ist auch eine unglaublich starke Sache. Mir ist es mal aufgefallen, wenn man sich mal die Definition eines Spieles anguckt, im Sinne der Spieletheorie, ja, also nicht Spiel, sondern Spieletheorie, dort wird davon gesprochen, dass ein Spiel darin besteht, Dinge schwieriger umzusetzen, schwieriger durchzuführen, als es normalerweise erforderlich wäre. Und das klingt erstmal komisch, aber wenn wir uns überlegen, was wir beispielsweise bei Golf machen, ist das ja genau das. Ja? Also bei Golf, wenn man den Ball einfach nur ins Loch reinkriegen wollte, würde man halt die Hand nehmen und hinten marschieren zum Loch, es reinfallen lassen. Ja? Das machen wir aber nicht. Sondern wir schießen das Ding aus einer idiotisch weiten Entfernung und machen es uns absichtlich schwer. Und dieses Prinzip lässt sich komischerweise übertragen. Und das ist etwas, was unsere Agenten wirklich lieben. Ja? Die mögen das, im Kurzfristigen gefordert zu sein, aber auf eine Weise gefordert zu sein, wie sie am Ende auch Erfolg haben können. Ja? Deshalb werden sie in Spiele auch so aufgebaut, dass die sich variabel anpassen. Also dass die beispielsweise nicht mehr den gleichen Schwierigkeitsgrad haben, sondern dass die einfach anfangen und dann schwieriger werden. Und das sind alles Elemente, die man übernehmen kann. Und dann spielen wir eben dieses Spiel des Lebens, ja, indem wir stets gewinnen. Also ob das jetzt eine tolle Formulierung ist, einmal hingestellt. Ja.
Ja, du kriegst ja auch Lifehacks aus der Spieltheorie an. Du hast ja jetzt quasi schon Beispiele erzählt. Hast du oder sind Favoriten in dem Buch, wo du sagst, diese 1, 2, 3 würde ich auf jeden Fall mir genauer angucken?
Naja, also dieser Deadline-Sprint, das ist eine Sache, die würde ich mir in der Tat sehr genau angucken. Ja, also da gehören natürlich so ein paar kleine Details dazu. Das ist am Ende immer so, dass die Tücke im Detail liegt. Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, aber ich habe da mehrere Seiten drüber geschrieben, ja, die auch alle für meine Begriffe lauter sinnvolle Dinge enthalten, auf die man achten muss. Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist so einer. Eine Sache, die ich für extrem wichtig halte zu den beiden, die ich jetzt eben schon genannt habe, das ist die der Sollwerte. Also wir haben häufig bestimmte Verhaltensmuster und es kommt uns so vor, als wäre dieses Verhaltensmuster eines, was falsch ist. Also wir haben immer das Gefühl, wir müssen dieses Muster ändern. Wenn wir uns das genau angucken, stellen wir aber fest, das ist eigentlich gar nicht das komplette Muster, das wir ändern müssen, sondern es ist ein Wert da drin. Also das ist so eine Art kybernetisches System, so ein bisschen altmodischer Begriff inzwischen, ja, so aus der Regelungstechnik kommt der, das ist sozusagen der Vorläufer der Spieltheorie, wenn man so will. Ja. Und da gibt es also Sollwerte und die werden angestrebt, mehr oder weniger im Autopilot. Und wenn wir verstehen, was solche Sollwerte sind, wie wir die erkennen und wie wir die umstellen können, dann ist unglaublich viel erreicht, weil dann nämlich plötzlich, ohne dass wir uns mental anstrengen müssen, Sachen automatisch ablaufen. Ich habe da gerne den Vergleich mit einer Klimaanlage. Ja? Also wenn wir eine Klimaanlage im Gebäude einstellen auf 20 Grad, dann sorgt die ja dafür, dass immer dann, wenn die Temperatur von diesen 20 Grad abweicht, die selber irgendwelche Maßnahmen ergreift, die dazu führt, dass die Temperatur wieder zu diesen 20 Grad hingeführt wird. Und wenn uns 20 Grad nicht gefällt, dann müssen wir nicht eine neue Klimaanlage einbauen, sondern dann müssen wir den Regler verstellen. Ja, dann müssen wir den beispielsweise auf 22 Grad stellen, wenn wir sagen, das war uns jetzt aber gerade zu kalt. Und das ist etwas, was man verstehen muss. Übrigens auch in viel dieser Selbsthilfebücher, die es ja heutzutage zuhauf gibt, ja, die eher so psychologisch orientiert sind, die versuchen dann immer an einem herumzudoktern. Ja, die sagen dann immer, macht ihr alles falsch und ihr habt irgendwie, weiß ich, psychologische Probleme und weiß der Teufel was nicht alles. Dabei ist es in vielen Fällen einfach nur der Sollwert. Und man muss sich Methoden überlegen, wie man diese Sollwerte umstellt. Und dann macht das System das ganz von alleine. Auf einmal ist man, weiß ich, pünktlich, wo man vorher unpünktlich war oder sowas.
Wie kann man sich das konkret vorstellen, so einen Sollwert? Hast du da nochmal ein Beispiel?
Ja, also ich kann ein Beispiel aus dem Buch bringen. Weiß nicht, ob du gerne zu McDonald's gehst. Ja, ich gehe da ganz gern hin. Und da gibt es unter anderem Milchshakes. Und die sind immer viel zu groß. Ja, die sind idiotisch groß. Also wenn man so ein Ding trinkt, ja, das ist ja, wenn man so will, reiner Zucker. Also viel zu viel. Jetzt haben wir als Sollwert sehr häufig gespeichert, was man kauft, trinkt man auch oder isst man komplett auf. Ja, also es fühlt sich einfach komplett falsch an, jetzt einfach die halbe Packung davon wegzuwerfen, selbst dann, wenn sie eigentlich viel zu viel ist. Wir auch das Gefühl haben, sie ist viel zu viel. Wir wollen die eigentlich gar nicht trinken, aber es fühlt sich falsch an, weil wir diesen Sollwert gespeichert haben. Wenn wir jetzt einfach sagen, naja, wir werfen die am Ende trotzdem weg, dann fühlt es sich trotzdem nach wie vor falsch an, deshalb machen wir das dann meistens nicht. Und wenn man jetzt aber anfängt, sich einfach Storys zu erzählen, ja, also ich habe eben schon gesagt, wir bauen jetzt also so ein Spiel im Sinne der Spieletheorie, ja, wie so ein Computerspiel oder so, Und dann erzählen wir so eine Geschichte, weiß ich, die untere Hälfte davon, das ist irgendeine giftige Flüssigkeit. Ja, oben ist so geschichtet, die obere Hälfte, das ist das, was wir gerne trinken wollen. Und wir wollen nicht, dass derjenige, der uns vergiften möchte, dass der merkt, dass wir es gemerkt haben. Ja, also wir stellen uns in die Rolle eines Geheimagenten rein. Und jetzt süffeln wir also dann von oben das nur ab, so lange, bis wir die Hälfte erreicht haben und gerade nicht dieses Gift erreichen. Und so verrückt das klingt, also im ersten Augenblick lacht jeder darüber und sagt, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber ich möchte einfach jeden nur mal animieren, es auszuprobieren, sich solche Geschichten zu erzählen. Und auf einmal, wenn man da als Geheimagent durch die Gegend geht, denkt man nicht mehr drüber nach, ob es sinnvoll ist, die Hälfte wegzuwerfen, sondern man denkt dann auf einmal drüber nach, wie man es schafft, die Hälfte wegzuwerfen. Das ist das Erstaunliche dabei. Und deshalb ist das eine unglaublich starke Methode, die tatsächlich jetzt auch einfach Methoden der Computerspiele adaptiert.
Du hast ja schon viele Bücher geschrieben. Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben?
Tja, das ist aus der Theorie gekommen. Also ich hatte ja sehr viel mit dem einzigen deutschen Wirtschaftsnobelpreisträger zu tun, nämlich Reinhard Selten, der aus dem Gebiet der Spieltheorie kommt. Und das ist ein Thema, über das wir tatsächlich häufiger mal diskutiert hatten. Ja, das ist ein spieltheoretisches Problem, in dem man sich fragt, gibt es eigentlich eine durchgehende Spieleridentität, das ist sozusagen diese Direktorin, oder zerfällt ein Spieler immer in die Agenten? Das wird dort tatsächlich auch so genannt, dass man dort Agenten hat. Und es gibt dann Agenten-Normalformen. Ja, ich werde jetzt ein bisschen technisch, braucht man nicht alles zu verstehen, aber es gibt diese Agenten-Normalform und die führt in vielen Fällen zu völlig anderen Ergebnissen als das, was diese durchgehende Spieleridentität als Ergebnis haben würde. Und das ist einfach eine Sache, da habe ich mich mit ihm immer häufiger mal drüber rumgestritten. Und dann haben wir uns gefragt, oder habe ich mich eigentlich gefragt, was ist eigentlich jetzt das Sinnvollere dabei? Also ich hatte früher immer die Position der Direktorin, wenn man so will. Ich habe gesagt, es gibt diesen durchgehenden Spieler. Er hat dann gesagt, nee, es gibt den nicht. Ja, da gibt es beides nicht. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, ja, vielleicht haben wir einfach beide recht. Ja, und habe deshalb versucht, sozusagen die Synthese aus den beiden zu finden. Und dadurch ist eben diese Idee der Selbstüberlistung entstanden.
Hat sich dein Leben nach dem Buch verändert durch die Recherche und durch das nochmal durchdenken und zu Papier bringen? Hast du daraus selber was gelernt und machst was anders?
Naja, das sind natürlich Sachen, die man in gewisser Weise im Selbstversuch natürlich schon hinter sich hat. Also daher ist es jetzt nicht so ganz grundsätzlich neu für mich, was ich da geschrieben habe. Man muss dazu sagen, ich habe das nicht nur an mir probiert, sondern ich habe ja viel mit Studenten zu tun, weil ich ja Professor bin. Und wir haben dort auch jede Menge von solchen Techniken einfach ausprobiert. Also insofern, ich habe nicht den Eindruck, dass es jetzt bei mir so wahnsinnig viel geändert hat. Aber das ist schon evidenzbasiert, wie man so schön sagt, indem wir einfach diese Dinge tatsächlich probiert haben und uns ansehen, was passiert denn jetzt eigentlich. Ich habe da auch mehrere studentische Arbeiten drüber schreiben lassen zu diesem Bereich, sodass wir da schon so ein ganz gutes Gefühl bekommen. Und ich habe auch den Eindruck, dass es bei anderen Leuten relativ viel bewirkt hat. Also ich habe, also gerade als es so, sagen wir mal, auf der Bestsellerliste relativ weit oben war, ja, da habe ich relativ viele Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, endlich habe ich es mal geschafft, einfach Dinge erledigt zu kriegen, ja, oder mit Sachen auch anzufangen. Das ist ja auch ein großes Thema in dem Buch, wie man Sachen anfängt beispielsweise. Ja. Und weiß ich, habe dann beispielsweise so ein Foto von einem Brief am Finanzamt gekriegt und so. Ja. Ich musste richtig drüber lachen, ja, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich verstehe unmittelbar, was los ist. Ja. Da hat einer was immer vor sich hergeschoben und hat es dann eben auf die Art und Weise geschafft, tatsächlich mal hinzukriegen. Also insofern, glaube ich, hat das schon das Verhalten von einer ganzen Reihe von Leuten geändert. Wie gesagt, mein eigenes nicht so sehr, weil ich natürlich die Sachen alle vorher ausprobiert hatte.
Zum Schluss, für wen hast du das Buch geschrieben oder wer sollte sich das auf jeden Fall besorgen aus deiner Sicht?
Ach naja, jeder, der das Gefühl hat, kurzfristig Spaß haben ist eigentlich eine schöne Sache, aber die langfristigen Vorhaben richtungsweise nicht aus den Augen zu verlieren, das wäre nicht auch eine ganz schöne Sache. Und habe ich jetzt natürlich so allgemein gesagt, dass ich mir kaum jemanden vorstellen kann, der das nicht braucht. Ja. Vielleicht sollten wir das mal andersrum machen. Wir sollten uns mal fragen, wer kann denn damit nichts anfangen? Ja, vielleicht sollten wir das mal machen. Und das sind, glaube ich, die Kontrollfreaks. Also das Buch hat ja ein bisschen als Idee, dass es solche Selbststeuerungsprozesse gibt, ja, dass unsere Agenten mehr oder weniger auf Autopilot laufen und auf die Art und Weise sich selber regulieren. So, und wer das für sich akzeptieren kann, für den ist es, glaube ich, ein toller Ansatz. Ja, auch Leute, die einfach vorher immer Angst davor hatten, ihr Büro sieht zu unordentlich aus oder sie putzen zu wenig oder diese ganzen Sachen, die immer von außen an herangetragen werden, ja, die, glaube ich, können mit dem Buch am Ende sehr viel anfangen. Wenn einer sowieso schon immer von oben nach unten top-down alles steuert und alles genau regelt und so, da bin ich nicht so sicher, ob der sich damit am Ende anfreunden kann. Also lernen könnte er sicherlich was davon, ja, aber ich glaube nicht, dass er sich damit anfreunden könnte. Also es ist eher für die Leute, die vielleicht so ein bisschen, weiß ich, kreativ, chaotisch und sowas sind, ja, und einfach da diese Balance zwischen kurz- und langfristig finden wollen.
Anleitung zur Selbstüberlistung. Machen Sie Ihr Leben zu einem Spiel, in dem Sie stets gewinnen. Geniale Lifehacks aus der Spieltheorie. Ich hatte den Autor hier im Teams-Meeting, Professor Dr. Christian Rieck. Es ist bei Yes Publishing erschienen, kostet 25 €. Und ich kann es nur empfehlen. Danke, Christian, für diese Einblicke.
Ja, ich danke dir. Ich kann das Buch natürlich auch sehr empfehlen.
Das war Wolfgang Heck für Themenradio. Machen Sie es gut.
Ordnung und Selbstmanagement.
Management-Themen bei Themenradio.